Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur, wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute spreche ich mal wieder mit meinem lieben Freund Patrick Siegmund, a.k.a. Patrick Bolk, der jetzt in Berlin den Verlagsshop vom Ventilverlag hier aus Mainz führt und eröffnet hat, was ich eine super Sache finde. Da sprechen wir mal so ein bisschen drüber, auch über den Verlag und wie es dazu kam und wo der Shop ist. Und wir sprechen dann noch so ein bisschen über allgemeine Themen. Im Moment natürlich so ein bisschen das Thema Impfung, vegan. Wie vegan kann man vegan sein? Er ist ja jetzt auch fast 10 Jahre, ich bald 8 Jahre. Und da sprechen wir einfach mal so ein bisschen über das Thema, wie wir das sehen. Ansonsten, wenn ihr Kommentare dazu habt, gerne die Facebook-Seite der Lust auf Vegan Podcast. Und natürlich freue ich mich immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Lass uns einfach loslegen. Ich meine, du bist, glaube ich, jetzt der am meisten im Podcast vorkommende Gast, glaube ich. Oder gehörst zumindest mit dazu. Ja, ich mache da ja auch kein Hehl draus, dass ich deine Art und Weise und deine Bücher einfach persönlich mag. Aber das mit einem tollen Verlag zusammen aus Mainz jetzt gerade aktuell, ist das richtig mit dem Laden?
Ja, genau. Ich arbeite nicht mit denen zusammen, sondern ich arbeite für die. Also ich bin jetzt seit September Angestellter im Verlag tatsächlich auch. Im Ventilverlag.
Ja, super. Also wir können wir ruhig sagen, ne? Ventilverlag aus Mainz, hier in meiner schönen Heimat.
Und bin da zuständig für die veganen Titel. Also ich habe ja schon ein paar Bücher für Ventil gemacht, so seit 2013, also mit Ab heute vegan das erste und dann noch vegan aber günstig Kochbuch und dann noch zuletzt so ein Buch über pflanzliche Proteine. Also ich bin schon lange mit dem Verlag verbunden und so hat es jetzt im letzten Jahr ergeben, dass wir da noch enger zusammenarbeiten. Da bin ich jetzt, wie gesagt, in erster Linie für die veganen Titel zuständig. Also ich betreue die veganen Buchprojekte und wir haben jetzt hier im März, also vor einem guten Monat, haben wir einen Verlagsbuchladen aufgemacht in Berlin, Pankow. Und man kann jetzt hier vor Ort das gesamte Programm des Ventilverlags, sind ja nicht nur vegane Titel, sondern es ist auch ganz viel Musik dabei, ganz viel Feminismus, ganz viel Filmtheater, Romane. Wir haben jetzt ein neues Buch von Pia Klemp, die Sea-Watch-Kapitänin ist oder war. Ich weiß es gar nicht so ganz genau, ein Roman von ihr. Also wir haben ziemlich viele coole Bücher im Verlag auf jeden Fall. Genau, und die kann man sich hier vor Ort anschauen.
Sehr früh schon so auch Punk-Szene und so, ne?
Ja, der Verlag kommt aus der Punk-Szene.
Genau,
die Gründer sind alte Punks sozusagen. Und die vegane Schiene ist dann so über die Ochskoch-Bücher zu Ventil gekommen. Die Ochskoch-Bücher sind vor 20 oder vor 25 Jahren ist das erste Ochskochbuch rausgekommen.
Ich wollte gerade sagen, also der Verlag hat ja so gesehen das erste vegane Kochbuch so richtig auf den Markt gebracht, wenn ich nicht ganz falsch liege.
Ich weiß nicht, ob es das erste war. Es war auch die ersten Ochskochbücher waren nicht komplett vegan, die sind vegetarisch vegan gewesen.
Aber das meinte ich, ja.
Ja, und das letzte war komplett vegan, das letzte auf jeden Fall. Ja. Wie gibt es da bis jetzt? Fünftes ist gerade in der Mache, ein sechstes ist in der Mache sogar. Es gibt schon 5, glaube ich. So, nicht, dass ich Quatsch erzähle. Auf jeden Fall, darüber ist die vegane Schiene gekommen. Und jetzt haben wir ja mit, nicht nur mit mir, sondern auch mit Justin P. Moore, der Lotus and the Artichoke-Reihe haben wir.
Die sind super.
Genau, wir haben Sarah Kaufmann, Vegan-Guerilla, die Outdoor-Cooking bei uns gemacht hat. Stina Spiegelberg mit einem veganen Backbuch jetzt. Timo Franke bringt jetzt ein Buch bei uns raus. Und. Also wir haben ja irgendwie inzwischen ein ganzes, ein recht großes veganes Programm.
Ja, cool. Und was ist dein neuestes oder was war dein letztes? An was bist du gerade dran? Oder hast jetzt gar keine Zeit mehr? Bist jetzt so eingebunden?
Naja, also mein neuestes war das pflanzliche Powerproteine. Das ist im vorletzten Jahr, glaube ich, rausgekommen. Das ist ein Sachbuch zu veganen Proteinen, pflanzlichen Proteinen besser gesagt halt, wie man halt mit veganer Ernährung seinen Proteinbedarf halt auch ganz easy decken kann. So, das war das Letzte. Und in der Planung ist ein neuer Einstiegsguide für veganes Leben. Aber es ist tatsächlich im Moment so, dass so viele Projekte gerade, also andere Projekte, die ich betreue, anlegen, dass ich da so ein bisschen auf die Bremse treten muss. Das wird dann eher Anfang nächsten Jahres rauskommen.
Wobei ist natürlich jetzt ein sehr schöner Grund, dass du keine Zeit hast für ein neues Buch. Wenn ihr natürlich im Moment so viel rausbringt, ist es natürlich Wahnsinn, ne?
Genau, also wir haben ja echt einen hohen Output und da musst du halt echt noch sehen, wie alles eintakt ist. Und ich bin im vorletzten Jahr bin ich auch noch Vater geworden und da habe ich halt irgendwie dann nochmal deutlich weniger Zeit als vorher. Und da füllt mich der Job für Ventil gerade auch ganz schön aus, muss ich sagen, ehrlicherweise.
Wir haben uns ja auch schon mal dort getroffen. Also die Jungs habe ich ja auch kennengelernt.
In Mainz,
was genau. Ich da halt super finde, ich stehe da halt auch voll dahinter, ne? Also das ist keine, ich meine klar, wenn ein Verlag ein Buch rausbringt, steht da natürlich grundsätzlich hinter dem Buch. Aber dort ist es halt wirklich so, dass das halt, wie soll ich das jetzt sagen, also Familie, das soll gar nicht abwertend sein, aber so ein bisschen wie familiengeführt. Also die stehen wirklich zu dem, was sie eben auch rausbringen, so. Ethisch gesehen.
Ja, absolut. Das ist ein außergewöhnlicher Verlag. Ich habe ja auch mit anderen großen Verlagen schon zusammengearbeitet, ziemlich häufig, wo ich auch jetzt nicht Schlechtes sagen kann. Aber der Ventilverlag ist sehr speziell. Das ist wirklich so, wie du sagst, es ist schon eine Familie da. Man ist befreundet und stehen alle absolut dahinter. Und es ist auch vom eigentlich eher ein Hobby, eine Herzensangelegenheit, letztendlich in den letzten Jahren erst dazu gekommen, dass man sich auch mal ein bisschen Geld da auszahlen kann, ne? Also das war auch viele Jahre, war das gar nicht so, dass die Gründer sich überhaupt da irgendwas mal ins eigene Portemonnaie bezahlt haben, sondern es war eine reine Herzensangelegenheit. Die ist aber inzwischen so gut gelaufen. Der Verlag hat jetzt auch zweimal einen deutschen Verlagspreis hintereinander bekommen. Es sind ein paar Bücher gewesen, die große Erfolge waren, was ich gerade nämlich gar nicht genannt hatte bei einem veganen Titel. Unser absoluter Hit, das Vegan-Klischee-AD von Nico Rittenau. Das ist in den ersten drei Auflagen im Ventilverlag rausgekommen und hat tatsächlich kommerziell so viel Erfolg mit sich gebracht, dass wir da auch mal so ein paar Sachen jetzt tatsächlich ausprobieren können. Und von daher, ja, also der Verlag wächst, aber nach wie vor sind die Strukturen sehr familiär, sehr freundschaftlich und sehr, sehr ungewöhnlich. Auch der Umgang mit AutorInnen ist sehr ungewöhnlich, ungewöhnlich fair, ungewöhnlich auf einer Augenhöhe. Und wir schauen eben nicht nur, was lässt sich gut verkaufen, das ist nicht der Hauptfokus, sondern was finden wir cool, was finden wir ein gutes Projekt. Und da machen wir halt eben, packen wir auch Themen an, die andere Verlage vielleicht nicht machen würden, weil sie nicht kommerziell nicht erfolgsversprechend sind.
Vor allem, ich weiß noch, wie wir uns dort getroffen haben, du kannst da halt auch einfach reinlatschen, eigentlich wie in Buchladen so ein bisschen, ja. Ne? Ist halt alles total entspannt auch irgendwie. Also die nehmen sich dann halt auch nicht zu wichtig und so, ich weiß nicht. Also war halt auch mein Eindruck, ist ja offensichtlich... Ist es ja so. Wie lange, jetzt muss ich mal nachfragen, wie lange bist du denn jetzt eigentlich vegan? Du bist ja, wir waren ja alle nicht jünger, aber kennen uns auch schon jetzt eine ganze Weile, wir zwei.
Ich bin tatsächlich jetzt, also müsste irgendwie in den nächsten Tagen, müsste ich 10-jähriges Jubiläum haben. Ich weiß, dass es irgendwann, vielleicht so um den 20. April rum, irgendwas habe ich irgendwo mal notiert gehabt in der Notizbuch-App. Das muss jetzt ziemlich exakt vor 10 Jahren gewesen sein, 2011.
Also es passt ja hier. Sind wir quasi zu deinem 10-Jährigen, treffen uns wieder.
Genau.
Sag uns vielleicht gerade nur noch mal, wo genau der Laden ist in Berlin, Straße, Adresse?
Der ist auf der Florastraße 34b in 13187 Berlin. Das ist Berlin-Pankow. Also das ist auch in der Nähe der S- und U-Bahn-Haltestelle U2 Pankow. Man kennt ja noch den Sonderzug nach Pankow vielleicht von Udo Lindenberg. Das ist hier quasi. Und das ist eine Ecke, die ganz nett ist. Das ist hier so der Wurmfortsatz vom Prenzlauer Berg sozusagen hier.
Ja, ich kenne mich in Berlin. Berlin ist, ich finde, das ist eine tolle Stadt. Ich war da auch schon des Öfteren zum Arbeiten. Aber ich meine, ich komme aus Mainz und bin halt ein Provinzbub. Mir ist das alles zu groß bei euch.
Ja, ich komme ja auch aus der Provinz im Übrigen. Also ich bin ja auch kein gebürtiger Berliner. Aber ich lebe hier seit 2007 mit so ein bisschen Unterbrechung. Sehr gerne und kann mir tatsächlich gar nichts anderes vorstellen. Aber Mainz ist auch sehr nett.
Das ist ja schön, ne? Das ist das Schöne, wenn man in einem freien Land sein Plätzchen wählen kann.
Genau.
Ja. Ich kenne ja so ein bisschen dich in deine Einstellung und es geht jetzt auch gar nicht darum, irgendwas zu bashen oder so. Aber was mich grundsätzlich nervt, nicht nur zur Zeit, sondern auch generell, ist so dieses. Also jetzt im Speziellen, wir nehmen das jetzt ja auf über Zoom, während Corona alles kontaktlos. Aber ich habe so ein bisschen, und ich bin auch kein Pessimist, abgesehen davon, aber ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, im Moment diese, also wir kennen ja die Diskussion, wenn du Veganer bist, dann darfst du ja nicht über eine Wiese laufen, weil dann trittst du ja Tiere tot. Und im Moment ist ja so ein bisschen die Diskussion in sozialen Medien, auch wenn man da jetzt nicht allzu viel drauf geben kann, wenn du dich zum Beispiel jetzt impfen lässt, und wir reden jetzt gar nicht über Impfen an sich, weil das, da sind wir beide keine Experten für. Aber halt dieses Thema, wenn du dich jetzt impfen lässt, dann bist du ja gar kein Veganer mehr. Verfolgst du sowas oder sagst du gleich direkt, ey komm, lass ich erst gar nicht an mich ran? Oder?
Also ich habe das tatsächlich gar nicht so mitbekommen, wenn es ums Thema Impfen jetzt geht. Da musst du mich dann auch mal kurz aufklären. Das heißt, dann sind entweder A, Stoffe im Impfstoff, die nicht vegan sind, oder B, ist es in Tieren getestet worden, oder wo ist das Problem?
Genau, das sind die zwei Punkte. Also, dass es halt A, in Tieren getestet wurde, was ja leider immer noch Pflicht ist. Also, es muss ja so gemacht werden. Und B, dass halt natürlich auch zum Teil tierische Inhaltsstoffe drin sind. Und ich meine, wenn man diese, wobei ich sage immer, es gibt ja diese offizielle Titulierung von dieser Vegan Society, die schreiben ja also so weit möglich und haben jetzt auch irgendwie nochmal geschrieben, dass sie mit Impfen kein Problem haben. Ich selbst habe da für mich sowieso diese As Vegan As Possible Nummer draus gemacht. Also weil ne, Smartphone, Kupfer, das ist alles, so gesehen ist keiner von uns vegan. Aber halt diese, also wir nehmen das Impfen jetzt auch quasi nur mal als Beispiel, generell halt dieses Tod diskutieren. Also vor allem ja auch von vielen Leuten, die teilweise vielleicht selbst vegan sind, aber die halt auch irgendwie so zu 0% vegan sind. Ich meine, du kannst alles tot diskutieren irgendwo ein Stück weit, ne?
Ja, also ich glaube, wir sind da auch ganz ähnlicher Meinung. Ich bin lustigerweise tatsächlich schon einmal geimpft worden gegen Covid-19. Weiß gar nicht so hundertprozentig genau, warum ich eine Impfeinladung bekommen habe. Mich hat es auch ein bisschen gewundert. Eventuell ist das einfach irgendwie ein Fehler gewesen.
Nee, das ist wahrscheinlich, das war die Nummer mit dem Vornamen. Die haben doch allen mit älteren Vornamen, haben die doch einfach blind irgendwie. Ah nee, das war das mit den Masken, glaube ich.
Das war das mit den Masken.
Das war genau, doch eine, das, ja genau.
Ja, das war eine andere Nummer noch. Ja. Ich habe es auch ganz gerne angenommen, weil ich von der Sinnhaftigkeit überzeugt bin. Ich bin kein Impfgegner. Ich habe auch einen Sohn, den wir auch nach Empfehlung bis jetzt impfen lassen haben. Ich weiß aber, dass das gerade auch in dem Stadtteil, in dem ich lebe, in Prenzlauer Berg, gibt es viele, aber natürlich auch darüber hinaus, Impfgegner. Ich halte das halt gesamtgesellschaftlich für sinnvoll, das zu tun. Und ich glaube auch, dass wir jetzt, und da bin ich auch kein Experte, ja, das muss ich auch immer wieder dazu sagen, aber ich halte das für unerlässlich, um jetzt diese Pandemie auch in den Griff zu kriegen. Da scheint mir zumindest die Chance, die im Griff zu bekommen, deutlich zu erhöhen. Deswegen habe ich auch nicht gezögert, das Impfangebot anzunehmen. Ich gehöre zu denen, die die erste Dosis AstraZeneca bekommen haben und weiß jetzt tatsächlich gar nicht, was ich als zweite bekomme, weil offenbar bekomme ich ja nicht noch eine zweite Dosis von diesem Impfstoff aufgrund der aktuellen Lage. Aber vielleicht ändert sich das auch nochmal. Ich habe tatsächlich nicht hinterfragt. Ich habe mich vorher dahingehend gar nicht informiert, das gebe ich ganz ehrlich und offen zu, ob der Impfstoff vegan ist. Und ich muss auch sagen, das geht mir auch mit anderen Medikamenten manchmal so, dass ich nicht so genau tatsächlich prüfe. Also auch wenn ich beim Arzt eine OP findet statt oder so, ja, da wird irgendwas gemacht. Ich habe das bislang niemals so hundertprozentig genau geprüft. Das mag vielleicht aus streng veganer Sicht nicht okay sein. Aber ich muss sagen, da handhabe ich das halt so, wie du auch schon gesagt hast, as vegan as possible. Weil es nach wie vor tatsächlich aus meiner Sicht auch unmöglich ist, komplett 100% vegan zu leben. Also wenn du das wirklich versuchen würdest umzusetzen, dann dürftest du halt auch nicht mehr dich in irgendein Auto setzen, weil du dann Insekten umbringst. Du dürftest nicht über eine Wiese laufen. Du dürftest eigentlich auch nicht im nicht veganen Supermarkt einkaufen, weil du ja auch damit wieder irgendwie was unterstützt. Wenn du bei Rewe einkaufst, dann unterstützt du ja auch irgendwie das komplette Sortiment sozusagen letztendlich. Also du und ihr wisst, was ich meine. Es ist aus meiner Sicht halt tatsächlich nicht machbar, 100% vegan zu leben. Deswegen finde ich es auch sehr schwierig, da mit dem Finger dann auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, hey, da bist du aber nicht komplett vegan. Ja gut, dann bin ich es halt eben nicht, muss ich dann ehrlicherweise auch sagen.
Bin ich 100% bei dir, ist exakt das, was ich auch gesagt habe, dann bin ich so, weil mir wurde ja am Anfang schon vorgeworfen, ich bin ja gar kein, wie ich mir den Pod Podcast angefangen habe, vor über 3 Jahren mittlerweile, ich gehe auf die 100. Folge zu, hätten wir es fast geschafft, die 100. Folge zu deinem 10-jährigen Jubiläum zu machen, aber hat nicht ganz geklappt. Aber verdammt nah dran. Nein, aber da wurde mir auch schon vorgeworfen, ich bin also kein echter Veganer, weil ich ja Ernährungsveganer sei. Und dann habe ich so gedacht, komm, jetzt mache ich mir mal den Spaß und frag mal zurück, was da gemeint ist. Weil ich das ja auch immer gesagt habe, ich bin ja über die gesundheitliche Nummer vegan geworden und das Ethische kommt dann einfach dazu. Also die Begründung war quasi, ich bin aus den falschen Gründen vegan geworden. Da habe ich so gedacht, okay, alles klar. Und da habe ich schon gesagt, gut, dann bin ich halt kein echter Veganer, ist mir wurscht. Ich meine, weißt du, das Ding ist, ich habe mich mit, wenn ich, mein Messen ist ja im Moment nicht, aber wenn ich die sehe, unterhalte ich mich da immer gerne, beziehungsweise lass mich updaten, Ärzte gegen Tierversuche, die dir dann erklären, dass zum Beispiel Botox, was jetzt ja bei weitem nicht so lebensnotwendig ist wie vielleicht eine Corona-Impfung, dass da für jede Charge, weil das ist ja Schlangengift oder irgendein Nervengift, und da muss für jede Charge immer wieder neue Tierversuche gemacht werden. Also das ist nicht so, das wird einmal getestet und wird dann zugelassen, sondern weil ja einfach die Gefahr besteht, dass es eine Überdosierung gibt, werden da irgendwie, also plakativ jetzt gesprochen, werden 100 Mäuse genommen, die kriegen alle die Charge und wenn über die Hälfte der Mäuse stirbt, dann wird die Charge aussortiert und wenn weniger als 50 der Mäuse sterben, dann ist die Charge okay. Und das muss für jede Charge gemacht werden. So, und dann, es gibt aber Möglichkeiten, das ohne Tierversuche zu machen. Das war lange Zeit teurer. Und irgendwann wurde dann eine günstigere Möglichkeit erfunden, es ohne Tierversuche zu machen. Und dann haben auf einmal ganz viele Hersteller umgeschwenkt, einfach weil es günstiger war. Ja. Und ich denke halt, sowas ist viel wichtiger, so eine Aufklärung. Ich sage immer, weißt du, wenn alle vegan sind, alle 83 Millionen Bundesbürger, 90% vegan sind und alle Kosmetika und sonst was, also alles, was jetzt nicht zum Überlebensnotwendigen ist, wenn das alles vegan ist, dann können wir so über die letzten 10, 5, 3, 1% diskutieren. Also ich finde halt, das ist so ein bisschen kontraproduktiv ein Stück weit. Was, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemand, der nicht vegan ist, aber sich vielleicht für vegan sein interessiert, wenn ich dem jetzt ankomme und sage, aber wenn du dich impfen lässt, dann bist du ja schon kein Veganer mehr. Das ist also in meinen Augen halt total unnütz letztendlich. Also die Impfung, ich sehe das genau wie du, ich finde die Impfung ist jetzt notwendig. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwann auch mal über das Thema Zoonosen spricht in der breiten Bevölkerung, weil man darf ja nicht vergessen, wo diese ganzen SARS-CoV-Viren herkommen. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Und ich sag mal, wenn wir jetzt alle draufgehen mit Covid, dann können wir halt eben auch nichts mehr machen. Also jetzt mal ganz platt gesprochen, wenn wir beide jetzt an Covid sterben, dann gibt's halt eben 2 Veganer weniger, jetzt mal ganz platt gesagt, ja. Oder wenn es jemand in der Familie betrifft oder so. Ich weiß nicht, siehst du das ähnlich?
Sehe ich ganz ähnlich. Also ich meine, der Impfstoff jetzt ist ja auch in einer Rekordzeit entwickelt worden. Ja, das ist wir können ja froh sein, dass es überhaupt so schnell geklappt hat. Normalerweise brauchen Impfstoffe ja Jahre, bis die halt entwickelt, getestet und produziert worden sind. Und das ist ja jetzt alles in einer Rekordzeit passiert. Zum Glück, muss man ja sagen. Und ich meine, es gibt ja auch gewisse Schwierigkeiten, gerade jetzt mit dem AstraZeneca-Impfstoff, wo man ja auch sieht, dass diese Schnelligkeit auch einen gewissen Tribut hat, einen gewissen Preis hat. Aber die Frage ist halt eben, was wäre die Alternative in diesem Fall halt, ja? Also wie hätte man das jetzt halt alles vegan herstellen können, ohne Tierversuche und das in der Kürze der Zeit? Das wäre wahrscheinlich einfach gar nicht gewesen. Deswegen denke ich halt auch, es ist nicht optimal, aber ich meine, die ganze Pandemie ist nicht optimal. Aber ich finde, man muss da einfach mal pragmatisch agieren. Also mir passt das natürlich auch nicht. Also Tierversuche finde ich abscheulich, ganz, ganz klar, natürlich. Und ich unterstütze sie nicht bewusst. Also das heißt, wenn ich halt die Wahl habe, eine Alternative zur Verfügung habe, dann nehme ich natürlich lieber die Alternative, die halt eben ohne Tierversuche auskommt und die vegan ist. Wenn es aber gerade keine Alternative gibt, dann muss ich mich halt tatsächlich entscheiden, ob ich das ganz sein lasse oder das halt mache. Und in dem Fall, also das heißt, jedes Mal für mich ist, das ist eine Abwägung einfach, ne? Das ist ein moralisches Dilemma und eine Abwägung. Und in diesem Fall, was den Impfstoff angeht, ehrlich gesagt, wie gesagt, ich habe mich nicht vorher dahingehend informiert, ob es vegan ist, ob das Ganze ohne Tierversuche auskommen ist. Aber ich hätte mir natürlich denken können, dass es nicht so ist. Aber in dem Fall hielt ich es halt für sinnvoller, da es diesen Impfstoff jetzt gibt, mich halt impfen zu lassen. Und ich habe noch eine andere Geschichte. Ich bin mal vor ein paar Jahren operiert worden. Und ich will jetzt gar nicht auf die Details der Operation eingehen. Aber mir hat dann der Arzt im Gespräch danach gesagt, ja, wir haben dies und das gemacht und wir haben da bei Ihnen ein Stück von einem Schweinedarm einsetzen müssen. Ja, das ist, war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Man hat mich vorher da gar nicht drüber aufgeklärt oder vielleicht habe ich da auch nicht so nachverlangt, weil mir diese ganze OP irgendwie keine, weil ich da nicht mit Freude schon mal hingeschaut habe. So, aber was jetzt die Frage ist halt eben, was wäre die Alternative gewesen? Ich habe das damals im Blogbeitrag auf meinem damaligen Blog geschrieben und es gab dann auch Leute, die geschrieben haben, ja, da gibt es durchaus Alternativen, vegane Alternativen, da kann man irgendwie diesen und diesen, jenen Stoff nehmen. Aber ehrlich gesagt, in dem Augenblick war ich einfach tatsächlich froh, dass diese OP erfolgreich stattgefunden hat und hätte, wäre gar nicht auf die Idee gekommen, zu fragen, sag mal, was habt ihr da vor? Setzt ihr mir da vielleicht irgendwas ein? Und wenn ja, gibt es da auch was Veganes? Also auch wieder sowas, ne? Es gab für mich in dem Augenblick nicht die Wahl, zumindest nicht bewusst. Und deswegen war ich im Nachhinein ein bisschen erschrocken, aber habe mir auch gedacht, gut, wenn es mir jetzt da wieder gut geht, dann ist das jetzt meine vielleicht leicht egoistische, aber in dem Fall für mich halt eben akzeptable Vorgehensweise gewesen. So. Und bei Medikamenten sieht das halt auch ähnlich. Es gibt für manche Medikamente gibt es leider keine veganen Alternativen. Und dann nehme ich das nicht gerne. Ich nehme generell nicht gerne Medikamente, aber wenn ich weiß, ich in dem Augenblick hilft es mir und es gibt keine Alternative, dann mache ich das tatsächlich auch. Also deswegen, so vegan wie möglich versuche ich zu leben, aber ich mache mich nicht frei oder ich würde niemals behaupten, dass ich das hundertprozentig hinkriege. Ich finde, das ist, ich glaube nicht, dass es irgendjemand schafft tatsächlich.
Das ist richtig. Du hast eben, ich finde, einen ganz elementaren Satz gesagt, wenn es eine Alternative gibt, dann kann ich die verwenden. Genau das ist der Punkt. Also so, das ist ja dieses vegan as possible, ja. Wenn wir im normalen Leben rumlaufen, schauen wir, okay, keine Ahnung, jetzt bei Zahnpasta oder so, ja, es gibt 1000 Sorten, da guckst du halt, ist da eine dabei, die ist vegan, dann kaufst du die, ja. Oder bei Kosmetik, bei Shampoo, bei so ziemlich fast allem ist es ja so, dass bei Kaffee kannst du gucken, wie ist die Anbau, also wie menschenfreundlich ist der Anbau, whatever. Und ich glaube, das ist halt der elementare Punkt, den wir jetzt auch tatsächlich so mitgeben wollen. Ich meine, jetzt bei einer Not-OP, mal angenommen, du hast einen Unfall, da kannst du jetzt nicht, also irgendwas, was wirklich Not ist, da kannst du jetzt nicht anfangen, mit den Rettungsärzten irgendwie einen Fragebogen auszufüllen. Das geht halt nicht. Aber wir reden ja von Normalsituationen, also die ja hoffentlich jeder von uns in 99,8% seines Lebens begleitet. Da ist es halt wichtig zu schauen, okay, was mache ich, wo habe ich die Wahl und wo kann ich mich eben entscheiden. Und das ist natürlich mittlerweile in einem riesen Spektrum so, ja.
Genau, also bei mir in diesem OP-Beispiel war es halt auch so, dass es ganz dringend war, dass ich halt hing vom Hausarzt da, weil ich hohe Entzündungswerte hatte, dahin geschickt wurde und dann zum Krankenhaus und man hat gesagt, alles klar, sie werden jetzt sofort operiert. In dem Augenblick habe ich tatsächlich nicht dran gedacht, mal zu fragen, passiert da irgendwas, was halt eben nicht vegan ist, so, ne? Sondern ich war einfach froh, dass da jetzt jemand sich drum kümmert und dass da was gemacht wird und dass mir danach im besten Falle besser geht. Ja, manchmal ist es schwierig, in Anführungszeichen richtig zu machen. Aber wenn du ja auch gerade Kaffee als Beispiel genannt hast, was mich dann auch stört, ist, wenn dann halt nur darauf geschaut wird, ob es vegan ist, aber auf alles andere halt eben nicht geschaut wird.
Genau, ja, also zum Beispiel.
Ja. Kaffee, Ausbeutung, Kleidung. Ja, Kleidung ist wunderbar, wenn sie vegan ist. Ich kaufe auch bewusst nur vegane Kleidung. Aber ich versuche dann auch, tatsächlich ist mir dann auch der Aspekt wichtig, ist es verhergestellt worden. Weil wenn da irgendwie, wir wissen ja, wie viele Menschen in den Sweatshops dieser Welt ausgebeutet werden oder gar sterben, ja. Wie viele Menschen da einen Armutslohn ranschaffen gehen, damit wir Kleidung haben. Und das ist halt auch so ein Aspekt, den mir dann, das finde ich dann so ein bisschen bigott, dazu sagen, ja, aber ist vegan, auch
genau.
Ist vegan. Also es gibt da schon ein bisschen mehr und Man muss halt einfach auch da ein bisschen realistisch sein, finde ich. Wir leben halt nun mal nicht in einer veganen Welt und es ist eh schon schwierig genug, manchmal so vegan wie möglich zu leben. Aber also ich bin realistisch genug zu wissen, dass ich halt das halt einfach in einer Welt lebe, in der wir halt mit unserer Einstellung halt tatsächlich ja immer noch eine absolute Minderheit darstellen. Und ich bin ja schon wahnsinnig froh, wie viel inzwischen halt möglich ist vegan. Ja, also wie viele Produkte, ich meine, du bist ja auch schon lang dabei. Wie sah das vor 10 Jahren aus, was das Angebot in Supermärkten anging? Das ist ja gar kein Vergleich mehr zu dem, was wir heute haben. Also ich meine, ich wohne jetzt beim veganen Supermarkt um die Ecke. Das ist natürlich super schön, aber selbst in jedem Discounter bekommst du ja inzwischen ein wahnsinnig immer größer werdendes Angebot. Was Kosmetik, was Kleidung angeht, was viele andere Produkte auch aus anderen Bereichen angeht, da gibt es ja riesige Fortschritte. Das ist ja inzwischen sogar, dass man als Produzent fast mit dem Label vegan wirbt. und nicht mehr das irgendwo versteckt, wie vielleicht vor 10 Jahren noch.
Deswegen, ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen in den letzten Jahren. Ne? Sonst waren die immer gern so hinten klein unter dem Strichcode und mittlerweile rangern die eigentlich recht groß, meistens sogar vorne drauf, ja.
Ja, es ist was, inzwischen wird es halt als positiv, als verkaufsfördernd ja gesehen, offenbar. Und von daher meine ich halt eben, lass uns da auch realistisch sein und auch ein bisschen, ich will nicht dankbar sein, aber optimistisch kann man ja ruhig sein, ne? Also es ist ja viel in Bewegung, es tut sich unheimlich viel und da kommen wir auf ein anderes Feld, eine Diskussion, wie finden wir das, wenn jetzt ein großer Fleischfabrikant vegane Produkte herstellt oder so, ja, oder ein Milch, der Molkereihersteller jetzt plötzlich mit deinem veganen Milchreis und Pudding um die Ecke kommt. Da kann man auch wieder lang und breit drüber diskutieren, ob das halt toll ist oder nicht. Tatsache ist doch, ist viel in Bewegung, aber wir sind noch lange nicht an diesem Punkt, wo wir sagen können, es gibt für alles eine vegane Alternative und in jeder Lebenssituation können wir entscheiden, uns für eine vegane Variante, die auch noch tierleidfrei in jeder Hinsicht ist, entscheiden. Ich glaube, das ist einfach unrealistisch. Noch, vielleicht wird es ja irgendwann so sein.
Genau, und daran arbeitet man. Übrigens bei Kleidung ist es so, ich bin, sofern ich kann, auf Secondhand-Kleidung zum Beispiel umgestiegen, dass ich zum Beispiel sage, okay, wenn schon produziert, dann weiterverwenden. Und ich weiß nicht, hattest du vor 2-3 Jahren, weil passt gerade mit dem Vegan-Label, diese Nummer mitbekommen, diese Manna-Waffeln, die sind ja von Natur aus schon vegan. Also so wie, es sind ja viele Produkte, die sind schon immer vegan, ohne dass es irgendwer wusste. Und dann hat ja Manna dieses Vegan sich zertifizieren lassen, hat es vorne drauf gemacht und dann hatten die in den ersten 3 Monaten, ich glaube, jetzt will ich nichts Falsches sagen, also ein Umsatzeinbruch, ich glaube, von 15%, also wirklich für konventionellen Einzelhandel extrem hoch. Dann haben die im Prinzip kurz nachgeforscht, Marktanalyse und haben gemerkt, dass auf einmal Leute das nicht mehr kaufen, weil da jetzt vegan draufsteht. Und dann haben die ganz pfiffig reagiert und haben dann die Bedruckung umgestellt und dann stand eine Weile lang drauf, also Vegan-Label, und dann haben sie drunter gedruckt, war aber schon immer so. Und dann gingen die Verkaufszahlen wieder hoch und ich glaube, jetzt ist dann wieder, mittlerweile hat es jeder gecheckt, und es ist, glaube ich, nur das Vegan. Also das ist halt auch, ja, da sieht man halt diese Dynamik bei so Geschichten, ja, also ey, ist vegan, das kaufe ich jetzt nicht mehr. Und dann so, du, ist schon immer vegan. Und dann so, ups. Also, oder wir gehen jetzt vegan einkaufen, legst Tomaten rein. Warum nimmst du jetzt Tomaten? Ah ja, vegan. Ja, aber das ist doch nicht vegan. Ja. Ja, warum nicht? Ja, weil es ist ja Obst. So, wo ich so, hä? Ich glaube, weißt du, das ist auch jetzt gar nicht irgendwie abfällig gemeint. Das sind einfach, ich kenne das ja, meine Mutter, die ist Jahrgang 45 und die geht immer mehr in die vegane Richtung. Aber ich versuche zum Beispiel, seit 3 Jahren bin ich jetzt dran und versuche ihr die Kuhmilch auszutreiben. Jetzt hat sie gerade aktuell von Lars Oppermann diese Doku V-Light Victory gesehen, schreibt mir eine WhatsApp, dass sie den Film super fand, wo ich so dachte, oh, wie cool, Mutter hat den Film geguckt, ja, fand ich super. Und dann schreibt sie mir dazu, ab jetzt trinke ich nur noch Hafermilch. Also es ist so wie umgekehrt, wenn sie mir früher immer was gesagt hat, muss immer erst ein anderer kommen, der es sagt. Ja, aber das sind, weißt du, das sind einfach so Gedankenmuster und ich glaube, an denen zu arbeiten ist einfach wichtig. Ja. Halt positiv, konstruktiv.
Was ich dazu noch sagen wollen würde, ist, aber das ist doch ein ganz, ganz schön, dass du das Beispiel noch aufgezeigt hast, weil es ja auch die Bandbreite zeichnet, in der wir uns bewegen. Also, weißt du, dass auf der einen Seite Menschen glauben, Obst sei irgendwie nicht vegan oder so und also auf einem ganz anderen Level sind und dann hast du auf der anderen Seite hast du halt Menschen, die sagen, hey, du kannst dich auch nicht gegen Covid-19 impfen lassen, weil der Impfstoff ist nicht vegan, ja. Ja, das ist eine extreme Bandbreite letztendlich, in der wir uns bewegen so und eigentlich erstaunlich, ne? Also vor 10 Jahren, da war es ja auch noch so, dass man gesagt hat, also dass der Großteil der Menschen gesagt hat, Veganer sind totale Spinner und die sind total extrem und jetzt ist das halt so weitgehend ja akzeptiert und auch tatsächlich auch positiv, wird es irgendwie positiv aufgenommen, wenn man vegan lebt. Also wir haben hier so ein paar ganz, ganz schöne Beispiele jetzt schon in dieser Podcast-Folge aufgeworfen, die einfach zeigen, wie die Dinge sich verändern, aber auch wie groß die Bandbreite nach wie vor ist. Und da muss ja letztendlich jeder so seine Bemessungsgrenze, seine Ermessungsgrenze irgendwie finden, seine Grenzen finden. Ich finde das ja auch toll, wenn man sagt, ich versuche das überall, wo es geht, vegan zu leben, am besten auch noch halt irgendwie fair, so, nicht nur Tieren, sondern eben auch Menschen gegenüber umweltfreundlich zu leben, klimafreundlich. Das finde ich großartig und ich probiere das auch, soweit es geht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich stoße auch des Öfteren an meine Grenzen. Auch jetzt, wo ich Vater bin, ist das nicht so einfach. was machst du halt, wenn das mit dem Stillen, also ich habe natürlich nicht gestillt, aber meine Frau, wenn das dann irgendwann nicht mehr klappt, so, ja, worauf stellst du um? Importierst du halt ein Sojapulver aus Frankreich oder machst du es dann halt konventionell? Also das sind halt Fragen, mit denen du dann auch ständig konfrontiert wirst. Und deswegen, mich hat das halt so ein bisschen, ich will nicht sagen demütiger, aber so ein bisschen pragmatischer werden lassen in den letzten ein, zwei Jahren auch wieder. Nicht, dass ich jetzt halt das alles mit meinen Glaubenssätze über Bord werfe, die ich nach wie vor habe. Ich stehe da absolut dahinter nach wie vor. Aber ich gestehe mir jetzt ein bisschen leichter zu als noch vor 7, 8, 9 Jahren, auch mal zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht 100%, die ich hier, es ist nicht absolut vegan, fair, klima-, umweltfreundlich, wie ich mich jetzt in dem Augenblick mit meiner Kaufentscheidung oder sonstigen Entscheidungen verhalte, aber es ist gerade nicht anders möglich und ich verzeihe mir sozusagen jetzt ein bisschen leichter, hin und wieder halt eine Ausnahme zu machen, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt für mich der einzige gangbare Weg in diesem Augenblick. Ist das nachvollziehbar?
Das ist absolut nachvollziehbar. Im Prinzip, du hast das wunderbar. Normalerweise stelle ich dem Gast immer so eine hypothetische Frage, was würdest du dir wünschen für die vegane Zukunft? Aber das hast du eigentlich schon genau eben richtig gesagt. Also so ein bisschen mehr Pragmatismus, ja, ohne seine ethischen Grundsätze über Bord zu werfen. Das finde ich absolut richtig. Und was ich ganz elementar finde, was du eben gesagt hast, was ich einfach nur mal kurz rausarbeiten will, ist eben dieses, gut, gibt ja auch eine Partei, die so heißt, ja, aber ich sag's jetzt einfach mal, Mensch, Umwelt, Tierschutz. Also was bringt mir der vegane Schuh? Nochmal als plattes Beispiel, wenn er vielleicht aus Kinderarbeit hergestellt ist. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht der Fall sein, aber was bringt mir das Bio-Baumwollhemd, wenn es dann auch irgendwie in so Fabriken hergestellt werden? Und ich finde, das ist so eine ganz elementare Nummer, die halt irgendwie immer vergessen wird. Oder halt, ich meine, weißt du, es gibt ja auch rechtsextreme Veganer. Also die sind zwar vegan, aber ich finde die trotzdem scheiße. Und dann gibt es vielleicht jemand, der ernährt sich nur zu 50% vegan und geht aber irgendwie zweimal die Woche ehrenamtlich in irgendein Altenheim und spielt mit demenzkranken Schach. Dann finde ich den, obwohl der nur halb vegan ist, finde ich den trotzdem cooler. Ich glaube, das ist so das, ja, was wir uns so ein bisschen wünschen würden.
Ja, man sollte aufpassen mit zu schnellen Verurteilungen und Bewertungen halt, was das Verhalten anderer Menschen angeht generell. Und ich finde auch, Toleranz soll auch tatsächlich irgendwie möglichst in beide Richtungen halt stattfinden. Und ich habe ja eben auch die Erfahrung in den letzten 10 Jahren gemacht, dass es auch überhaupt niemals, niemals, niemals hilft, Menschen, die halt eben beispielsweise nicht vegan leben, das halt mit einer irgendwie bösartigen Art und Weise irgendwie aufzuzeigen, die zu verurteilen, weil das tatsächlich nicht dazu führt, dass sie ihr Verhalten überdenken, sondern halt eher so dieses, ja, das Vorleben, einfach das selbstverständliche Vorleben dieser Lebensart im Endeffekt irgendwie einen besseren Effekt hat auf andere Menschen.
Absolut. Im Übrigen, ich möchte jetzt zum Schluss, muss ich noch mal ein bisschen Werbung für dich machen, weil du hast das eben so schön gesagt, dass es mittlerweile ja auch so im Aldi, Lidl, Discounter genügend Sachen gibt. Passt nämlich zu deinem Buch mit vegan, aber günstig. Da hast du ja diesen Versuch gemacht, indem du Rezepte, die maximal irgendwie 2,50, 3 Euro pro Person kosten und mit Zutaten, die in normalen Discounter ist auch wieder so ein Ding. Ich habe jetzt im Moment nur einen Discounter um die Ecke. Wenn ich jetzt nach Mainz ziehe, habe ich direkt 3 Bioläden um die Ecke. Man muss halt das nehmen, was da ist. Ja, also deswegen kann ich sehr empfehlen, Ventilverlag, vegan, aber günstig von dir. Muss ich jetzt noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren.
Ja, ist auch, glaube ich, ein ganz schönes Buch geworden. Auf jeden Fall sind ganz gute Rezepte.
Absolut.
Also ich kenne einige Leute, die mir berichtet haben, dass sie sehr gerne draus kochen, weil das auch alltagspraktische Rezepte sind. Weil es bringt ja auch nichts, wenn man da irgendwie Rezepte hat mit abgefahrenen Zutaten, die du irgendwo bekommst oder die ja schweineteuer sind. Das war so die Idee.
Ja, Patrick, vielen Dank, sage ich
gerne,
dir.
Gerne, immer gerne.
Ich wünsche euch mit dem Shop mega viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ja, weil es ist durchaus nicht verboten, mit einer guten Sache auch 2-3 Euro zu verdienen, ja. Okay. Ist definitiv meine Meinung und hoffe, dass der Laden so richtig brummt, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, läuft auf jeden Fall gut an bis jetzt. Ich habe auch Hoffnung. Und wenn man mit einer guten Sache 2-3 Euro verdient, ist das Schöne daran, dass man das auch dann langfristiger in der Regel halt nachhaltiger betreiben kann.
Ganz genau.
Ja.
Dann sage ich vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke, dass ich da sein durfte.
Ich glaube nicht zum letzten Mal.
Bestimmt nicht. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören und sehen.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de